Ja, ihr Lieben, ich fand es wirklich wunderschön, dass wir so viele Fragen hatten. Die Zeit ging rum wie im Flug. Das freut mich immer, wenn wir Fragen über das Wort Gottes haben, wenn es darum geht, wie kann ich mit dem Herrn Jesus leben, was sagt die Bibel. Das ist eine herrliche Sache, wenn man sich darüber austauscht. Und von daher freue ich mich auch auf diesen letzten Vortrag. Der wird natürlich nochmal konkret. Jetzt geht es noch mehr ans Eingemachte. Die Mitarbeiter am Bau der Gemeinde, ihr Dienst und ihre Zubereitung. Und das bedeutet, dass wir jetzt nochmal eine Ebene konkreter die Sache runterbrechen, wie man so schön sagt. Ja? Wir haben gesehen, die Gemeinde ist ein geistlicher Organismus, die Gemeinde ist das heilige Priestertum, die Gemeinde ist der Tempel Gottes, die Braut des Christus. Die Gemeinde hat ihren Ausdruck, ihren Wesensausdruck in einer örtlichen Gemeinde. Ja, das ist also nicht eine abstrakte Sache an und für sich, sondern es geht darum, am Ort unter verschiedenen Kindern Gottes, die Gott zusammengestellt hat, dieses Wesen von Gemeinde nach dem Wort Gottes zu leben. Das war unser zweiter Vortrag. Und jetzt im dritten geht es darum, dass ja die Gemeinde aus ganz konkreten Menschen besteht und dass Gemeinde dort nur leben kann, wo möglichst alle Gläubigen, die in einer Gemeinde verbindlich dabei sind, mittragen, mitdienen und entsprechend ihren Gnadengaben und den Aufträgen Gottes mitwirken an dem Werk. Das ist auch so eine Sache, die ist verbogen worden durch menschliche Traditionen. Wir haben vielfältig die Tradition der Pfarrer- oder Predigergemeinde, der Gemeinde, in der die Dienste hauptsächlich von theologisch geschulten oder jedenfalls eingesetzten, zum Teil auch vollzeitlich bezahlten Mitarbeitern gemacht werden. Und die anderen, das ist der Klerus, das ist die Elite, und die anderen, die Laien, die werden mehr oder weniger zur Staffage, zu einem passiven Zuschauen und Zuhören verurteilt. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Wenn wir das uns nochmal anschauen, was die Bibel lehrt im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, wo es eben um den Leib des Christus geht, das haben wir ja schon ganz allgemein betrachtet, da wird es aber auch ganz konkret in Bezug auf die verschiedenen Gaben. Wir haben das übrigens auch in Römer 12 schon gelesen und gehört. Lesen wir nochmal 1. Korinther 12, ab Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur ein Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Erst einmal soweit. Ja, vielleicht können wir noch das dazufügen, Vers 25, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Also das Bild, das wir hier in der neutestamentlichen Lehre finden, ist, dass Gott in einem konkreten örtlichen Gemeinde, denn Korinth war ja eine örtliche Gemeinde, Geschwister schenkt, die verschiedene Gnadengaben haben. Dieses Wort Charisma, nachdem die charismatische Bewegung genannt ist, ist ein wunderschönes Wort. Das heißt Gnadengabe. Etwas, was Gott in seiner Gnade durch den Geist gegeben hat. Charisma, wir wollen das nochmal uns daran erinnern, ist nicht eine natürliche Gabe. Also eine Redegabe oder eine Führungsgabe, die natürlicherweise da ist, ist nicht zu verwechseln mit einer Gnadengabe. Eine Gnadengabe ist etwas Übernatürliches und die kann teilweise dort gegeben werden, wo natürlicherweise gar keine entsprechende Gabe ist. Ja, ich habe das schon erwähnt, es gibt Brüder, die können predigen, aber die können nicht im normalen Umgang normal und gut reden. Da lispeln sie vielleicht oder stottern, ja, aber beim Predigen nicht. Und so gibt es also übernatürliche Gnadengaben verschiedenster Art, durch die der Herr die Gemeinde auferbauen will. Vielleicht lesen wir dazu nochmal im Römer 12 erstmal die Stelle nochmal, die wir schon mal kurz gelesen hatten. Ab Vers 4 in Römer 12, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen, da steht das Wort Diakonie, also diakonischer Dienst. Wer lehrt, diene in der Lehre, wer ermahnt, diene in der Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also wir haben hier diese Situation, dass Gott in der Gemeinde verschiedene Gnadengaben gibt, die zur Erbauung dienen. Und dann vielleicht in Epheser 4 noch die Stelle, die ist auch ganz wichtig, wo es um das Wachstum der Gemeinde geht, Vers 15 und 16, da geht es um die Gläubigen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist ein wunderschöner Vers, muss man sich mehrfach durchlesen und zergehen lassen. Aber im Grund sagt er, Christus, das Haupt, bewirkt, dass der Leib wächst. Und das geschieht dadurch, dass jedes einzelne Glied entsprechend seiner Funktion beiträgt zum Wachstum des Ganzen. Der eine ist eine Zelle oder ein Knochen, der andere ist ein Gelenk oder ein Band. Und das wissen wir ja, wenn wir uns bewegen. Ja, es ist ja erstaunlich, was die Forschung sagt, wie viele Teile dabei beteiligt sind. Ja, so eine ganz normale Bewegung, weiß nicht, 100 Muskeln, Nerven, Stränge, Sehnen, Bänder, Gelenke. Ganz erstaunlich. Und das alles muss zusammenwirken, sonst funktioniert das nicht richtig. Und das ist ja dieses Bild, dass Gottes Geist sehr gerne gebraucht, auch für die Gemeinde. Wenn die Gemeinde gut funktionieren soll, muss jeder mit seiner Gabe an seinem Platz sein und mithelfen, dass das Ganze aufgebaut wird und gestärkt wird. Ja? Und das ist die Aufgabe von jedem Gläubigen. Es gibt also eigentlich in einer Gemeinde nur Mitarbeiter. Und dann gibt es noch Mitläufer oder Mitesser, aber das ist eigentlich nicht vorgesehen. Das ist eigentlich was Unnatürliches, ja? Dass man nur sozusagen schmarotzt, aber nichts gibt. So soll das eigentlich nicht sein und da kriegt man auch nicht viel. Ja? Da schenkt Gott den Segen auch nicht. Sondern das Normale ist, du gibst freiwillig, gern, von Herzen das, was Gott dir gegeben hat für die Gemeinde und es ergibt sich einfach so, du empfängst auch, ja. Und zwar seltsamerweise, je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Ne? Da hat der Herr Jesus mal was gesagt von dem vollen, gerüttelten und gedrückten Maß. Ne? Das haben wir alle irgendwie in Erinnerung. Ja? Gebt, so wird euch gegeben. Nicht wartet und fordert, dass euch gegeben wird und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen was geben. Ja? Sondern die Reihenfolge ist wichtig. Gebt um des Herrn Jesus willen, freiwillig, ohne was zu erwarten. Und siehe da, der Herr beschenkt euch. Das ist ein geistliches Gesetz in der Gemeinde. Ja? Das heißt, diejenigen, die knausrig sind im Geben, tja, die wundern sich, dass sie auch wenig empfangen. Ja? Viele Christen sagen, diese Gemeinde gefällt mir nicht, hier bekomme ich nicht genügend Aufmerksamkeit, nicht genügend Liebe, nicht genügend Streicheleinheiten. Ja? Ein reiferer Christ sagt, wo kann ich in dieser Gemeinde dienen? Wie kann ich mithelfen, dass diese Gemeinde gestärkt wird? Und ganz seltsamerweise werden sie selber dabei auch gestärkt und beschenkt. Ja? Das ist eigentlich der biblische Weg. Da braucht man gar nicht danach suchen, das ergibt sich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und das Übrige wird euch hinzugetan. Ich weiß gar nicht selber wie, aber es passiert. Ja? Also das heißt, jeder ist verantwortlich für das Ganze. Jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat, in der Kraft des Herrn. Jeder trägt mit, jeder fühlt sich verantwortlich für das Ganze. So denkt sich's Gott. Ja? Natürlich, die Realität ist von dem Ideal mehr oder weniger weit entfernt, aber wir müssen uns ja mal überlegen, wie möchte das der Herr? Ja? Und wenn das dann noch damit verbunden ist, dass aller Herzen auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind und niemand das Seine sucht, sondern jeder das, was des Herrn Jesus ist, tja, dann haben wir fast das Paradies auf Erden. Das ist leider relativ selten, dass das so ist. Aber das ist eigentlich die Gesinnung, die der Herr Jesus bei Mitarbeitern sucht, dass sie von ganzem Herzen dem Herrn dienen wollen, ihn lieben, seine Ehre suchen. Und wenn das jeder tut und in der Selbstverleugnung lebt, dann haben wir Herrlichkeit in der Gemeinde. Und alle Probleme in der Gemeinde, verkürzt gesagt oder ganz viele, kommen von unserem Fleisch. Von unserem ungekreuzigten Eigenleben. Von unserer Eigensucht. Ja, ich will doch aber auch was zu sagen haben. Ich bin zu kurz gekommen. Ne? Apostelgeschichte 6, der Absturz vom Gipfel der Herrlichkeit. Ja, vorher waren sie alle noch ein Herz und eine Seele. Niemand sagte von dem Eigentum, dass es sein Eigen wäre und dann nachher gibt es Streit drüber, die berücksichtigen unsere Witwe nicht genügend beim Essen. Ja, das war der Absturz. Aber so ist es. Das Fleisch ist selbstsüchtig. Und unser Fleisch ist unser größter Feind, unser größter Segensräuber für uns selber. Mal ganz klar sehen. Und auch das, was die Gemeinde am meisten belastet, ist unser Fleisch. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir das vielleicht auch gleich am Anfang mal lesen, als Lehre für alle Mitarbeiter. Und da muss ich mich und da müssen gerade auch die Brüder, die Führungsverantwortung tragen, sich sehr drunter beugen. Philipper 2, ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Dieses eine ist der Herr Jesus, da bin ich überzeugt. Dieses eine ist, dass doch der Herr mit meinem Leben und mit unserer Gemeinde zum Ziel kommt, verherrlicht wird. Wenn das unser Herzensanliegen ist, dann fließt der Segen in einer örtlichen Gemeinde. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der also in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, das ist also eine ganz fundamentale biblische Aussage, die wir gar nicht ganz ausschöpfen und durchbuchstabieren können. Aber ein Kernpunkt ist, wenn wir Selbstverleugnung üben, wenn wir auf unsere Selbstverwirklichung verzichten und wirklich den Herrn an die erste Stelle setzen in unserem Herzen und Leben, dann kann in der Gemeinde ein Wunder passieren. Dass nämlich Einmütigkeit ist, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass die Liebe Gottes, der Geist Gottes, der Friede Gottes eine Gemeinde erfüllt. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes im Tempel auch erkennbar. Ja? Und dass wir das so selten sehen, das liegt an dem, dass wir dieses Bibelwort so wenig verwirklichen. Dass diese Gesinnung der völligen Selbstlosigkeit bei uns nicht so zu finden ist. Ja? Und da müssen wir uns drunter beugen. Und den Herrn bitten, Herr, verändere du mich, dass ich lerne von dir. Der Herr Jesus hatte alle Macht und Herrlichkeit als der Sohn Gottes in der Himmelsherrlichkeit. Und er war bereit, der Allergeringste zu werden, der Diener aller, der Fußabstreifer, der als der Sündenträger sagen musste, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ja? So tief hat sich der Herr erniedrigt, und zwar, weil er wollte, dass Gott verherrlicht wird und zu seinem Ziel kommt. Ja? Und es war ihm wichtiger, als all sein eigenes Interesse, verschont zu werden von den Leiden am Kreuz. Und das ist etwas, was uns fehlt. Wir sind lieber bereit, andere leiden zu lassen, als selber zu leiden. Wir sind bereit, unsere Selbstverwirklichung zu verteidigen und andere dafür irgendwo zurückzusetzen. Und das macht viel Not in der Gemeinde heute. Ja? Und da gibt es nur eines, dass man nämlich bei sich selber anfängt und sagt, Herr Jesus, führ du mich zu echter Selbstverleugnung. Führ du mich zu Selbstgericht, zu der Bereitschaft, dass ich zurücktrete, damit du verherrlicht werden kannst und in den Vordergrund kommst, in den Mittelpunkt kommst. Dafür müssen wir zurücktreten. Ja? Dafür muss unser Eigenleben in den Tod. Und deswegen sind diese tieferen Lektionen auch nicht so ganz einfach. Und ich kann da nur Mut machen, dass wir diesen Weg im Vertrauen auf den Herrn anfangen und gehen. Aber wie gesagt, das ist dann schon auch für die Gläubigen ein Sterbensweg, ja? Ein Leidensweg. Und es bedeutet, dass man bereit ist zu leiden an lieben Mitgeschwistern. Ja? Und es ist ja so, der Herr Jesus hat, denke ich, an nicht so viel gelitten wie an seinen eigenen Jüngern und an ihrem Unverständnis. Ja? Die Feindschaft der Pharisäer war nicht so schwierig zu ertragen, denke ich mal, als das Unverständnis der Jünger, dass sie kurz nachdem er ihnen seinen kommenden Kreuzestod angekündigt hat, darüber gestritten haben, wer der Größte ist. Ja, ich glaube, das hat den Herrn sehr wehgetan. Ja? Diese Hartherzigkeit, diese Ich-Bezogenheit, die da immer noch war, obwohl sie Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen waren. Ja? Und da müssen wir gar nicht so weit gucken. Diese Einstellung gibt es bei uns nämlich auch. Ja? Und das sind so Punkte, wo wir still werden müssen, wo wir bitten müssen, Herr Jesus, mach du mich tauglich, wirklich dir zu dienen. Da geht es nicht darum, dass man sagt, hey, ich habe die tolle Begabung, wann komme ich endlich mal dran, hier auch eine Rede zu schwingen und in der Gemeinde mal auch beachtet zu werden. Ja, das ist der Ego-Trip, fromm angestrichen. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Sondern es geht darum, kann ich mein Eigenleben so in den Tod geben, dass der Herr mich gebrauchen kann zur Erbauung der Gemeinde. Auch wenn es mich Opfer kostet. Das ist der normale Weg. Anders gibt es keine Mitarbeiterschaft ohne Opfer, ohne Sterbenswege für den natürlichen Menschen, ist Illusion, ist frommes Getue, Fassade, nicht das Wirkliche, ganz ehrlich. Ja? Man kann das machen. Das sieht vielleicht auch manchmal ganz gut aus, aber wenn der Herr das Ganze dann überprüft, dann weiß ich nicht, was bleibt davon. Ja? Also das sind schon Dinge, da geht es etwas tiefer. Ich lese mal vielleicht gerade Römer 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2, jawohl. Dort haben wir, denke ich, einfach den biblischen Ausgangspunkt von Mitarbeiterschaft. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, ich denke mal, also jede biblisch nüchterne, gute Mitarbeiterschaft beginnt mit Ganzhingabe. Und zwar nicht irgendein ein mystischer Akt, der womöglich noch verdienstvoll wäre. Sondern die Bibel sagt, schau her, du musst dir einfach mal die Barmherzigkeit Gottes ansehen. Du warst ein Sünder, der Gottes Zorn erregt hat, der nichts Gutes hatte, der eigentlich das Gericht verdient hatte. Und jetzt hat Gott, bevor du irgendein Werk für ihn tun konntest, sich über dich erbarmt, dir alle Schuld vergeben, seinen Sohn für dich geopfert und dich zu seinem Kind gemacht. Das war alles schon mal Vorleistung, kostenfrei, ohne eigene Leistung, ohne unser Hinzutun. Und wenn du dieses Erbarmen bedenkst, dann sollte dir klar sein, die einzig mögliche Antwort darauf ist Hingabe. Dass wir dieses Leben, das Gott uns sowieso als Schöpfer schon gegeben hat, das ja gar nicht uns gehört, dass wir dieses Leben angesichts der Erlösung, wo der Herr Jesus es noch einmal für sich erworben hat als Erlöser, dass wir es für den Herrn hingeben, leben, uns ihm zur Verfügung stellen. Mehr braucht es nicht, den Rest macht der Herr durch seinen Geist. Ja? Aber ganz oft ist es so, dass wir uns dem Herrn halb hingeben und dann nehmen wir das Opfer ganz schnell wieder zurück, bevor es ernst wird. Und dann wollen wir aber gerne die Kraft des Heiligen Geistes haben. Ja? Das ist mir so als Pfingstler so bewusst geworden im Nachhinein. Wir wollten unbedingt die Auferstehungskraft des Herrn haben. Ne? Power. Aber Römer 6 sagt, was da der Weg dazu ist. Nämlich, dass wir unser Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden in den Tod Jesu Christi geben und kreuzigen lassen mit Christus. Ja? Erst kommt es mit gekreuzigt sein, dann erst kommt es mit auferstanden sein. Und wir wollten gerne das mit auferstanden sein ohne das Kreuz. Und ihr Lieben, da macht Gott nicht mit. Da kriegst du dann falsche Geister und falsche Kräfte. Ja? Also es heißt, am Anfang steht das, was der Herr getan hat, für uns alle, bedingungslos, aus Liebe, aus Gnade. Und dann ist die Frage, was ist unsere Antwort? Und da sagt Römer 12, stell dich dem Herrn zur Verfügung als Ganzopfer. Und wenn wir das konsequent tun, dann wird Gott unser Leben in seine Hand nehmen. Er wird es lenken, er wird es gebrauchen, er wird uns ausrüsten mit Kraft, in dem Maß, wie wir ihm dienen. Gott rüstet uns nicht mit Kraft aus, dass wir eigene Wege gehen und uns selber verwirklichen. Das meinen auch bloß wir. Ja? Das tut er nicht. Sondern Gott rüstet uns dann mit Kraft, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, die vorbereiteten Werke zu tun, die er für uns bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Das ist der Weg. Hingabe, ein Leben in der Abhängigkeit. Herr, wo du mich gebrauchen willst, wie du mich gebrauchen willst, das überlasse ich dir. So, und dann fängt der Herr an zu führen, Dinge zu zeigen. Und wie gesagt, das sind zunächst mal ganz normale kleine Dinge. Ja? Wer da meint, das ist auch wieder so typisch, ja, jetzt kriegt er eine Vision und sieht irgendwelche Eingeborenen in Afrika und dann geht es per Expressflug an die Missionsfront. Das ist auch in 99% der Fälle etwas falsch gedacht, ja. Weil die Zubereitung von Mitarbeitern, selbst wenn Gott später Größeres mit ihnen vorhat, beginnt im Kleinen, beginnt mit alltäglichen Pflichten, beginnt übrigens zuallererst mal in der eigenen Ehe und Familie. Ja? Bevor wir hier über Gemeinde reden, was Tauglichkeit für Mitarbeit angeht, sagt Gottes Wort, schau erst mal, dass du in deiner Familie dem Herrn richtig dienst. Ja, also es geht immer um den engsten Lebenskreis. Da fängt die Sache an, wenn sie solide sein soll. Ja? Und wenn du über Mission nachdenkst, dann muss deine Frau genauso den Ruf haben und genauso geistlich mit dabei sein, wie du selber, sonst brauchst du gar nicht groß drüber nachdenken. Ja, ich habe das einmal erlebt, wie ein Missionsehepaar mit Schimpf und Schande abziehen musste vom Missionsfeld, weil die Frau offensichtlich diesen Herausforderungen nicht gewachsen war. Und dann konnte der Mann auch nicht mehr machen, das ist klar. Es fängt also im engsten Lebenskreis an. Und Gott prüft es auch, aber Gott segnet uns auch, wenn wir auf diesem Weg vorangehen. Ja, das ist ein lebenslanger Weg. Ja. Diese Hingabe ist nicht so ein einmaliger mystischer Akt. Natürlich, wenn wir das einmal im Ernst tun, dann ist es vor Gott ernst genommen und Gott sieht es und Gott nimmt es an. Aber das heißt trotzdem, dass wir das täglich neu wiederholen dürfen. Ja, das ist nicht so, dass man das nur einmal machen muss und dann läuft alles wie von selber. Ja? Aber Tatsache ist, das ist eine Voraussetzung für geistlich fruchtbaren Dienst in der Gemeinde, ob das jetzt ein diakonischer Dienst ist, Putzen, Aufnahmen, Steuern oder ein Dienst, der mehr sichtbar ist, Ältester sein, Verkündigung, das ist ganz gleich. Der Grundsatz ist immer dasselbe. Wir brauchen eine Gesinnung und die wollen wir auch nochmal uns aus dem 2. Korinther 5 vor Augen führen. Das ist auch sehr schön ausgedrückt. Selbe Sache im Grund. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja? Das ist die Ausrichtung, die Herzensausrichtung. Nicht mehr für mich, sondern für dich, Herr Jesus. Und dann kann der Herr jemanden gebrauchen. Und wenn er uns gebraucht, dann fängt es mit kleinen Sachen an, das haben wir schon gehört, mit praktischen Dingen. Herr, wo kann ich helfen? Wo klemmt's? Wo sind Schwierigkeiten? Wo fehlt jemand? Und dann natürlich auch schon irgendwann mal die Frage, was ist meine Gnadengabe? Wie kann ich speziell auch mit der Gnadengabe dienen, die du mir gegeben hast? Aber dann beginnt eben auch die Schule Gottes für die Mitarbeiter. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass eben sozusagen jeder Gläubige, der sich dem Herrn zur Verfügung stellt, dass er von dem Herrn Jesus in seine Nachfolgeschule genommen wird. Und die hört eigentlich erst auf, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Ja, das ist klar, da gibt es verschiedene Lektionen, Anfängerlektionen, fortgeschrittenen Lektionen. Aber der Herr will uns formen und prägen. Und zwar so, dass wir ihm immer ähnlicher werden, ihm dienen. Und ich denke, da gibt es zwei ganz wichtige Punkte oder mehrere, die eine Rolle spielen. Mein eines ist ganz klar das Wort Gottes. Ein Mitarbeiter, egal an welchem Auftrag, kann nur wachsen, wenn er die Bibel fleißig liest, studiert, erforscht, betend liest, immer wieder auch konkret liest auf seine Probleme und Fragestellungen hin. Also ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das ist uns klar. Wir haben vorher gelesen, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, dass der Mensch ganz zugerüstet wird für jedes gute Werk, völlig ausgerüstet durch was? Durch das Studium der Schrift. Ja? Und zwar alle Schrift. Ja, ich weiß nicht, wie eure Bibel aussehen würde, wenn man so eine Frequenzkarte hätte. Ne? Das gibt es ja so. Das eine, das dichte Dunkelrot, wird ganz oft gelesen und das blasse Zartrosa, das wird ganz selten gelesen. Da gibt es vielleicht in unseren Bibeln größere weiße Flecken, wo überhaupt noch nie jemand dran gekommen ist. Das hoffe ich ja eigentlich nicht. Aber es könnte es geben. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass wir wirklich lernen, die ganze Bibel immer wieder von vorn bis hinten durchzulesen. Als eine Aufgabe. Ja? Die Schrift tiefer zu erkennen durch fortlaufendes Lesen. Einmal durch, nochmal durch, von 1. Mose bis Offenbarung 22. Und wenn man da durch ist, nochmal durch. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und was passiert dann? Das ist ganz interessant. Wenn wir wirklich die Bibel so aufmerksam lesen als Ganzes, dann beginnen sich Querverbindungen zwischen verschiedenen Bibelstellen und Passagen zu bilden. In unserem Kopf. Wir erinnern uns, da war doch auch was zu dem Thema Prüfungen gestanden. Ja? Da dieses Thema Läuterung, da finde ich doch noch was in den Psalmen. Ja? Also Querverbindungen, wo diese innere organische Struktur und Einheit der Schrift für uns lebendig wird. Die Folge ist, dass wir mehr verstehen, was sind eigentlich die großen Gedanken Gottes. Ja? Also wenn wir viele einzelne Bibelstellen lesen, dann werden wir erbaut und erfreuen uns an der Güte Gottes, an der Hilfe für Hiskia, an der Gebetserhörung für Josaphat und was nicht alles. Aber wenn wir die Bibel immer wieder ganz durchlesen, dann bekommen wir einen Blick, wer ist Gott? Wie ist sein Wesen? Wie handelt er? Ja? Und das ist eine Vertiefung unseres Glaubens und übrigens auch eine Fundamentierung unseres Lehrverständnisses. Das brauchen wir als reife Christen. Ja? Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aus meiner Sicht, dass wir immer die Bibel auch in der Form der persönlichen Andacht lesen sollten. Das heißt, dass wir zusätzlich zum fortlaufenden Lesen ein Bibelwort nehmen, vielleicht bloß ein Vers oder zwei und darüber nachsinnen und es auf unser Leben persönlich einwirken lassen. Ja? Das kann vielleicht auch durch ein Andachtsbuch sein, aber das ist nicht das Großflächige. Da bekomme ich sozusagen eine Mikrosicht auf die Handlungsweise Gottes und auf das Wesen Gottes. Und das ist auch wichtig. Und das Dritte, was ich ermutigen würde, ist Bibelstudium. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja? Dass ich mir zum Beispiel, ja, sagen wir mal jetzt zum Thema Nachfolge, Gehorsam, dass ich einfach ein Bibelstudium mache vom ersten Buch Mose bis Offenbarung mit einer Konkordanz, wo bestimmte Schlüsselworte vorkommen oder bestimmte Themen behandelt werden im Zusammenhang. Man könnte zum Beispiel auch eben ein Querschnittstudium machen des Leben Abrahams. Ja? Jeder Bezug zu Abraham auch später mit reinnehmen, ist faszinierend, was da alles rauskommt. Ja? Also das flächendeckendes Lesen, andächtiges Lesen einzelner Verse und Bibelstudium so weit wie möglich, dass man sich mal Zeit nimmt, eine bestimmte Sache, zum Beispiel Gottesfurcht. Ne? Das Buch, was ich über Gottesfurcht geschrieben habe, das ist einfach ein erweitertes Bibelstudium. Ja? Einfach von der Konkordanz her die ganzen Verse, wo das vorkommt, behandelt, eingeordnet in verschiedene Zusammenhänge, natürlich Altes Testament, Neues Testament. Und da entstehen Einsichten, Zusammenhänge, die man vorher gar nicht gesehen hatte. Ja? Das ist Bibelstudium und das kann ich auch nur sehr empfehlen. In welchem Ausmaß man das macht, das ist sicher abhängig von den Lebensumständen. Aber ich möchte einfach auch eines sagen. Also Bibellesen geht nicht ohne Opfer. Als ich ganz jung bekehrt war, da war ich schon berufstätig. Da bin ich morgens um 3:30 aufgestanden und habe 2 Stunden Bibel gelesen. Und ich war so glücklich damit. Das ist nur so geströmt. Ich hatte so viel Freude am Bibellesen. Mir hat es gar nichts ausgemacht, um 3:30 aufzustehen dafür. Das ist eine gute Frage. Das wurde später ein bisschen leider weniger und ich bin etwas später aufgestanden und habe alles abgekürzt. Nein, aber am Anfang war das so und das ist etwas Herrliches und trotzdem ist es natürlich so, dass das dann auf die Dauer manchmal einfach dann zusammenschrumpft. Das ist auch nicht so tragisch, aber sag mal, ein geistlich wachsender Christ, der Mitarbeiter sein will, sollte sich immer wieder im Alltag Zeiten rausschneiden, um mit Gottes Wort und zum Gebet alleine zu sein. Und das kostet immer Opfer. Die haben wir nicht einfach so. Ja? Das gilt für mich auch, obwohl ich vollzeitlich für den Herrn tätig bin, muss ich auch kämpfen, manchmal um Gebetszeiten, um Stille, um Zeiten vertieften Bibelstudiums, weil so viel auf einen eindringt an Aufgaben, die man scheinbar oder tatsächlich erfüllen muss. Ja? Also das muss man sich im Klaren sein. Das Zweite ist ganz klar Gebet. Mitarbeiter sein bedeutet Gebetsleben führen und zwar ganz einfach deshalb, weil Gott möchte, dass wir in der Abhängigkeit von ihm leben und dass diese Abhängigkeit größer wird und nicht kleiner. Man könnte ja denken, je reifer wir werden, desto unabhängiger werden wir von Gott und können die Sachen alle alleine machen, ohne Gott. Ja? Aber das ist natürlich ein Irrtum. Sondern je reifer wir werden, desto mehr sollten wir uns der Abhängigkeit von Gott bewusst sein. Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ganz schön knallhart. Nichts. Ja? Das glauben wir noch lange nicht. Ja? Und am Anfang denken wir, wir können eine Menge für den Herrn tun ohne ihn. Und es kostet manche Demütigung und manche Züchtigung vielleicht auch, bis wir merken, der Herr hat doch recht. Ja? Und wir sind da manchmal selber das größere Hindernis. Ja? Also das ist auch so eine Lektion. Und Gebet ist einfach der praktische Ausdruck. Ich weiß, ich kann es nicht durch mein Tun und Wirken. Der Herr muss wirken, sonst ist mein Wirken fruchtlos. Ja? Und auch da gilt, dass der Herr uns da ganz sicher in seine Schule nimmt, dass wir lernen dürfen. Aber wir sollten schauen, dass wir dem Gebet Zeit frei kämpfen. Es geht nicht anders. Ja? Das Gebet ist umkämpft. Der Feind versucht uns möglichst jede Zeit zum Gebet irgendwie wegzustehlen. Das ist manchmal echt verrückt, was da ist. Dann hast du gerade vor zu beten, dann kommt ein Anruf. Ja? Oder dann fällt dir irgendwas ein, was noch dringend erledigt sein muss. Und es ist also manchmal wirklich schwierig. Aber der Herr schenkt uns das, wenn wir das wirklich wollen, dass wir lernen, uns Zeit zum Gebet zu nehmen. Und es muss vielleicht am Anfang nicht so arg viel sein, aber wir sollten versuchen, treu zu sein und auch immer wieder uns länger Zeit zu nehmen. Ja? Dass man mal eine Stunde Zeit hat zum Gebet. Ich mache da meistens dann einen Spaziergang. Ich schaffe es oft nicht, das im stillen Kämmerlein zu machen, aber das ist auch dann zweitrangig. Aber dass wir auch mal Dinge durchbeten. Ja? Mal ein Thema, eine Not in der Gemeinde oder in der Familie, dass man ausführlich betet, bis man das Empfinden hat. Jetzt hast du dein Herz dem Herrn ausgeschüttet und jetzt dürfen wir auch auf die Erhörung warten. Ja? Also das sind einfach so Dinge, da kann ich nur dazu ermutigen. Das kann man auch kein Schema machen. Jeder hat eine eigene Lebenssituation. Aber der Rentner muss auch um seine Gebetszeiten kämpfen. Ja? Manchmal vielleicht sogar noch mehr als, also ganz, ganz erstaunlich. Ja. Nein, aber es ist, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann werden wir uns auch Zeit nehmen zum Gebet. Und das Dritte, und das ist vielleicht auch eine sehr schwierige Lektion, aber die ist ganz wichtig. Der Herr bereitet seine Mitarbeiter zu durch Anfechtungen, Prüfungen und Bedrängnisse. Und da lese ich jetzt mal was, das ist für mich selber auch eine herausfordernde Lektion, aber es steht einfach im Jakobusbrief so drin. Jakobus 1, Vers 2 bis 4 und Vers 12. Jakobus 1, Vers 2 bis 4 und Vers 12. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen oder ausgereift und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet oder Anfechtung oder Versuchung. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also der Herr liebt uns, der Herr möchte uns gebrauchen. Aber wenn man naiv ist und denkt, so, jetzt habe ich mich dem Herrn zum Dienst zur Verfügung gestellt und jetzt wird er doch sich freuen über diesen fähigen, motivierten Mitarbeiter und ihn gleich mal befördern und so richtig schön ranlassen. Und dann stellen wir manchmal fest, oh, jetzt fangen eigentlich erst die Schwierigkeiten richtig an, nachdem ich mich dem Herrn zur Verfügung gestellt habe. Ja? Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott wirklich auch unsere Hingabe, unsere Bereitschaft zum Dienst wertvoll ist, dass er sie ernst nimmt. Und dennoch ist uns nicht bewusst, wenn wir uns da so hingeben, wie viel Läuterung unsere Hingabe noch braucht. Ja? Wie viel menschlicher Eigenwillen, Stolz und Selbstverwirklichung noch so mit hineingemischt ist in unsere Hingabe. Das war mir auch lange Zeit nicht klar. Da musste der Herr viel Rost runterholen, dass mir das bewusst wurde. Ja? Und am Anfang sind wir noch ganz stolz über unsere Hingabe und sagen, oh, diese fleischlichen Christen, die sich nicht hingeben, furchtbar. Ich bin schon hingegeben. Ja? Vorsicht, ja? Vorsicht. Da muss das Läuterungsfeuer drunter, sonst wird es nichts. Ja? Also das ist das Problem. Der Herr will uns gebrauchen, er will uns wachsen lassen, er will, dass wir reifen. Und deswegen sendet uns der Herr Prüfungen. Ich bevorzuge den Begriff Prüfung. Es kann auch Versuchung heißen, kann auch Anfechtung heißen. Aber Prüfung ist, denke ich, der beste Begriff. Und ich sage immer, ich bin als Sohn eines Ingenieurs groß geworden. Mein Vater war Dozent an der Hochschule und er hat ein Prüflabor gehabt. Ein Prüflabor, in dem Werkstoffe geprüft wurden für die spanlose Verformung durch so richtige wüste Druckerpressen, die dann da so ein Stahlstück genommen haben und dann nachher war das ein U oder ein Eimer oder was auch ich, jedenfalls kein flaches Stahlstück mehr. Ja? Und diese Werkstoffe waren ganz schön schwierig. Denn je nach Legierung gab es solche Legierungen, die sind gebrochen und gerissen, wenn sie so durch die Presse verformt wurden. Und es gab andere, die waren so elastisch, dass sie die Verformung ausgehalten haben. Ja, und das war die Aufgabe meines Vaters, die Werkstoffe zu prüfen, welche Legierung passt, wenn man da also eine Motorhaube draus pressen will. Ja, und welche reißt, welches ist untauglich. Und dann war die zweite Aufgabe von den Tauglichen, wie kann man sie noch besser machen? Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Molybdän oder noch ein bisschen mehr von diesem Stahl dazu nehme, wird es dann besser oder schlechter? Ja? Das war das Prüflabor. Und wisst ihr, genau so ist es auch, denke ich, bei uns. Der Herr prüft unseren Glauben, unsere Hingabe. Der Herr bringt uns in Schwierigkeiten und in den Schwierigkeiten lernen wir wertvolle Lektionen, die wir ohne die Schwierigkeiten nicht lernen würden. Wisst ihr, und wir sind töricht, wir wollen manchmal so einen schönen, wunderschönen, traumhaften Spaziergang, dass unser Leben mit dem Herrn so ist wie so ein Wanderweg so in den Bergen von einer schönen Aussicht zur anderen und nie irgendwelche Probleme. Ja? Aber das tut uns leid, das ist einfach unrealistisch. Wir würden uns selber berauben, wenn wir so ein problemloses Leben wirklich hätten. Ja? Sondern Tatsache ist, dass ganz oft die geistliche Vertiefung und das Tauglichwerden für Mitarbeit genau in Krisen, Zerbruchssituationen und Schwierigkeiten kommt. Ja? Und deswegen, das ist viel gesagt, wenn man sagt, ich freue mich darüber, wenn ich in Prüfungen bin. Das ist eine fortgeschrittene Lektion, die ich noch nicht so ganz gelernt habe, muss ich ehrlich sagen. Aber ich darf im Glauben wissen, es ist gut für mich. Gott meint es gerade dann gut und liebt mich und ist um mich besorgt, wenn ich in der Prüfung stecke. Ja? Gott hat die Prüfung auch schon vorher abgewogen und den Ausgang schon bedacht. 1. Korinther 10, herrliche Verheißung. Ja? Er will uns durchbringen und er hat im Voraus schon geschaut, dass es nicht zu schwer wird für uns. Aber Tatsache ist, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Und ganz oft sind die Schwierigkeiten mit lieben Mitgeschwistern. Gar nicht mit der Welt. Natürlich auch manchmal mit der Welt. Aber oft genug innerhalb der Gemeinde mit Mitgläubigen, die wir schätzen, die uns aber viel Not machen. Und das ist eine der schwereren Lektionen. Es ist leichter, den Widerstand von der Welt zu ertragen, als Verleumdung, Widerstand, hässliche Dinge von Christen. Und trotzdem, auch der Apostel Paulus hat einiges davon erlebt, wenn wir mal seine Briefe da genauer lesen. Es war auch nicht einfach für ihn. Ja? Zum Beispiel die Korinther, die er zum Glauben geführt hat, die haben hinterher gesagt, na, diese falschen Apostel da aus Jerusalem sind ja viel besser als unser Apostel Paulus, die können ja besser reden. Ich glaube, wir lassen den Paulus mal außen vor. Ja? 2. Korintherbrief. Das war auch nicht einfach für den Apostel. Ja? Also das sind Dinge, Da müssen wir einfach verstehen, der Herr lehrt uns, indem wir in Schwierigkeiten kommen, indem wir Enttäuschungen erleben, indem wir Widerstände erleben. Und was sucht der Herr? Steht hier in Jakobus 1, standhaftes Ausharren. Wir können die Probleme nicht selber bewältigen. Wir müssen drin ausharren, bis der Herr den Ausgang schenkt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja? Geduld, warten auf den Herrn ist etwas, was uns ganz schön schwerfällt. Wir sind meistens darauf geeicht, Probleme selber zu lösen. Und wir waren ganz kribbelig, wenn wir das nicht können. Ja? Aber in den geistlichen Prüfungen Gottes heißt es, auf den Herrn zu blicken und zu warten, bis er die Lösung gibt. Ja? Und in diesem Warten geschieht etwas. Gott wirkt an uns. Wir werden reif und geistlich gestärkt. Und es ist besser gefördert durch diese Anfechtung als durch Segnungen, als durchs Bibellesen allein. Also Anfechtungen sind nicht zu ersetzen. Krisen und Nöte sind nicht zu ersetzen und deswegen mutet sie Gott uns zu. Die große Frage ist, wie reagieren wir denn darauf? Wisst ihr, das große Problem ist, wir können da auch verbittern, wir können resignieren, wir können sagen, jetzt habe ich diesen Geschwistern die ganze Zeit dienen und helfen wollen und habe ihnen auch geholfen, jetzt hauen sie mich in die Pfanne und reden schlecht über mich und machen mir bloß Schwierigkeiten. Vergesst es, ich melde mich ab vom Dienst. Sollen doch mal andere dran, oder? Ich fürchte, dass es ganz schön viele Diener Gottes gibt, die irgendwann oder mehrfach schon in ihrem Leben vor so einer Sache gestanden sind. Gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt höre ich einfach auf. Ja? Man kann wirklich an dem irre werden und auch trotzig werden gegen Gott. Das ist noch schlimmer als Resignation. Es ist also eine ganz große Sache, wenn man dem Herrn stillhält und sieht, jetzt ist der Herr am Wirken. Jetzt ist der göttliche Töpfer dabei, meinen widerspenstigen, harten Ton zu formen und etwas Neues draus zu machen. Und da wollen wir ihm nicht dazwischenfuschen. Schwierig. Ja? Aber das sind die Dinge, wo ein Gläubiger als Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes Tiefgang, Gründung bekommt und immer brauchbarer wird. Ja? Und ohne solche Lektionen bleibt seine Brauchbarkeit bestenfalls begrenzt. Also mir ist klar, wir hatten in dieser Zeit des völligen Zerbruchs, als wir da gemerkt haben, wir sind 4 Jahre lang Verführern nachgegangen, haben uns von den Pfingstlern völlig verführen lassen und alles, was wir geglaubt haben, ist mehr oder weniger falsch in dieser Richtung. Das war ein Totalzerbruch. Den möchte ich nicht nochmal erleben. Wir waren wirklich am Boden gelegen, geistlich und auch körperlich und haben zum Herrn geschrien. Und trotzdem weiß ich, wenn ich diese Zeit des Zerbruchs nicht erlebt hätte, dann wäre mein geistliches Leben nicht gesund weitergegangen und ich wäre nicht brauchbar gewesen für irgendeinen Dienst im Reich Gottes. Und deswegen bin ich dem Herrn dankbar für diese Zeit. Die war schwer, aber sie war notwendig. Da musste ein harter Stolz, eine Eigensucht zerbrochen werden, gründlich. Sonst hätte ich Schiffbruch erlitten im Dienst für Gott. Ja? Und deswegen müssen wir einfach sehen, wenn Gott eine Prüfung in unser Leben hinein verordnet, dann wollen wir dazu auch Ja sagen. Und wir wollen sehen, Gott macht etwas Gutes draus. Ja, Treue und Standhaftigkeit gehört eben auch mit dazu, dass wir uns nicht durch Schwierigkeiten abschrecken lassen. Ich möchte dazu nochmal vielleicht lesen aus dem 1. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Über die Haushalterschaft. Und jeder Gläubige ist im Grund ein Haushalter. Das heißt, er hat von Gott eine bestimmte Sache anvertraut bekommen und nun soll er diese Sache, diesen Auftrag, diese Gabe zum Segen für andere gebrauchen, so wie Gott es möchte. 1. Korinther 4, Abvers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also der Haushalter war ein Sklave damals. Der war genauso Eigentum des Herrn wie alle anderen Sklaven, aber er war wie Josef damals über das ganze Haus und alle anderen Sklaven gesetzt und er sollte das Haus verwalten im Sinne seines Herrn. Das war seine Aufgabe. Ja? Und es war klar, wenn er jetzt versuchen würde, sich in die eigene Tasche zu wirtschaften, den Herrn zu betrügen, das könnte er aufgrund seiner Vollmachten, aber dann wäre ein ungetreuer Haushalter, der entsprechend auch abgesetzt und bestraft worden wäre. Ein Haushalter soll treu mit dem Auftrag umgehen, den der Herr ihm anvertraut hat. Ja? Und diese Treue, die müssen wir lernen. Wir sind von Natur aus nicht treu, sondern sehr wankelmütig, unbeständig. Ja? Und auch das gehört mit zu der Schule Gottes, dass wir Treue lernen, und zwar zuerst mal im Kleinen. Ja? Der Grundsatz, erst wird uns Kleines anvertraut und dann Größeres. Ja, wir würden gerne weiter oben anfangen, aber da ist Scheitern mit einprogrammiert, wenn wir die Anfangslektionen nicht lernen. Ja? Also das sind so ein paar Punkte, die wichtig sind. Ich denke, eines ist ganz wichtig und es beginnt in unserer Ehe, dass wir sehen, Gott hat die Menschen um uns herum, gerade auch die Kinder Gottes, uns verordnet, auch dass sie Schleifsteine sind, um uns in die richtige Form zu schleifen. Ja? Also es beginnt auch in der Ehe, ist es so, dass Gott manchmal wirklich Eigenschaften bei unserem Ehepartner ganz bewusst auch so verordnet, die machen uns Mühe. Es ist, denke ich, eher selten, dass zwei christliche Ehepartner total ideal zusammen harmonieren von vornherein. Ja? Sondern das Normale ist, dass man sich aneinander schleift und irgendwann mal, wenn Gott Gnade schenkt und wir diese Lektionen richtig durchgehen, dann passen wir wunderbar zusammen. Ja, aber das ist ein Prozess. Und ich denke, genauso ist es in der Mitarbeiterschaft in einer Gemeinde. Zunächst mal reibt man sich und schleift sich aneinander. Und genau das ist von Gott vorgesehen, damit wir feiner werden, damit unsere Oberfläche geschliffen wird. Ja? Und da müssen wir lernen zu danken, auch für schwierige Mitgeschwister, zu danken für schwierige Eigenschaften, ja? Dass wir merken, aha, ich bin ungeduldig, Gott gibt mir ein paar spezielle Lektionen in Geduld. Ja? Manchmal kann man das ja auch ein bisschen nachvollziehen, ja? Wo man sagt, Herr, gut, dann will ich doch das lernen. Und es ist immer wichtig, dass wir uns in die Schule Gottes ergeben. Und dann wird es auch gut. Ja? Also das vielleicht jetzt einfach mal so zu dieser Zubereitung. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das nicht irgendwie falsch verstehen. Ich denke, es gibt für den Diener Gottes ganz viel Segen und Freude. Das ist nicht alles nur Zubereitung und Schleifen und Selbstverleugnung. Ja? Ich habe jetzt mal diese Seite betont, weil die vielleicht sonst eher seltener betont wird. Aber es ist ganz klar, es liegt eine große Freude und eine große Kraft und auch ein Impuls zum besseren Kennenlernen des Herrn darin, wenn wir dienen. Wenn wir bereit sind, dem Herrn zu dienen und unseren Mitgeschwistern zu dienen mit dem, was der Herr uns sagt. Ja? Normalerweise denkt man, naja, das ist doch der besser dran, der seine eigenen Interessen verfolgt, der nur in die Gemeinde kommt, um zuzuhören und vielleicht ein paar kritische Bemerkungen zur Predigt zu machen. Aber in Wirklichkeit werden die gesegnet und haben die mehr, viel mehr Freude und Kraft, die dienen in der Abhängigkeit vom Herrn. Ja? Und das möchte ich zum Schluss schon nochmal betonen, dass wir diese Lektionen, die dienen auch zu unserer Bereicherung, die sind auch etwas Schönes, aber die dienen ja auch dazu, dass unser Dienst für den Herrn, unsere Mitarbeit, immer mehr Frucht bringt. Und da wissen wir aus Johannes 15, da gehört dazu, dass der Vater die Reben beschneidet, dass er sie ausgeizt, reinigt von falschen Trieben. Ja, das ist die Zubereitung, aber das Ziel ist, dass wir mehr Frucht bringen für den Herrn. Ja? Und ich denke, das ist wirklich so, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, wenn wir bereit sind zu dienen im Kleinen, dann wird der Herr uns selber größer, wir werden ihn besser kennenlernen in dem Dienst und er wird auch dafür sorgen, dass wir mehr Frucht bringen. Und das ist etwas Herrliches, das ist etwas Schönes, wenn wir das erleben im Dienst für den Herrn. Und es ist nicht zu ersetzen durch irgendwelche anderen Dinge. Ja? Also da möchte ich einfach Mut machen. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, wenn wir in der Abhängigkeit vom Herrn dienen, sei es in diakonischen Aufgaben, sei es, dass wir auch mal die Brüder schauen, kann ich auch mal einen Dienst am Wort tun. Das muss ja nicht eine Einstundenpredigt sein, das kann vielleicht mal nur ein, zwei Sätze sein. Ja? Das ist ja das Schöne bei den Brüdergemeinden, zumindest so wie ich das kenne, dass man nicht sagt, entweder predigst du, dann musst du eine Stunde geschliffen ein Thema abhandeln oder du predigst eben nicht und hältst ganz den Mund. Ja? Sondern es gibt so etwas, dass ein Bruder vielleicht aufsteht und sagt nur drei, vier Sätze zu einem Bibelvers. Und dann setzt er sich wieder. Das ist ein bisschen herausfordernd. Ja? Sind die anderen Brüder gefordert, vielleicht das zu ergänzen oder einen anderen Beitrag noch zu bringen. Aber ganz ehrlich, das ist eine sehr schöne Sache, wenn das der Herr so schenkt. Genauso in der Bibelstunde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, bei uns ist es so, dass eigentlich jeder Bruder sich da beteiligen kann. Zumindest jeder, der eine gewisse Gabe hat, das Wort auch zu lesen und zu studieren. Und das eigentlich erstaunlich ist, wie viele Gesichtspunkte wir legen da immer fortlaufend einen Bibeltext aus. Zum Beispiel Buch Daniel war es letzte. Was da alles zustande kommt an Anwendungen, an geistlichen Gedanken, das hätte nie einer alleine rausgekriegt. Geht gar nicht. Ja? Manchmal gibt es auch Leerlauf und Wiederholungen und Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht so toll. Aber das muss man in Kauf nehmen. Im Grund kommt da ganz viel Segen raus, wenn mehrere Brüder sich gebrauchen lassen, etwas zum Wort zu sagen. Es muss nur ein Satz sein. Aber der hat es vielleicht manchmal in sich und kann jemandem ganz enorm helfen. Ja? Und in diesem Sinn kann man also mal ganz betend erstmal kleine Schritte tun. So würde ich das am besten finden. Ja? Dass man sagt, Herr, gebrauch mich auch mal in deinem Wort, wenn du mir deinen Gedanken gibst, gib mir doch Freiheit, den auch mal zu sagen in der Bibelstunde. Und es ist immer schön, wenn in einer Gemeinde viele Brüder sich am Dienst, am Wort beteiligen können. Wobei man auch sagen muss, manche haben leider ein bisschen nicht so eine geistliche Gabe, manche haben eher so die Tendenz, das Wort zu zerreden und kommen auf keinen klaren Gedanken. Und da muss man vielleicht auch einem Bruder sagen, ach, lieber Bruder, ich glaube, du betest vielleicht lieber mit uns und hast einen anderen Dienst. Aber das haben wir auch schon mal sagen müssen, ja. Aber das ist eigentlich ganz selten. Und im Prinzip, wenn sich die Brüder ermutigen lassen, kommt da ganz viel Gutes und Hilfreiches dabei raus. Und da muss man nicht eine Bibelschule besucht haben dafür, im Gegenteil. Ja? Also kleine Schritte, Mut machen, den Dienst einmal anzufangen, zu sehen, bestätigt es der Herr. Ja? Und einfach, dass die Gesinnung stimmt, dass wir miteinander helfen wollen, dass der Herr verherrlicht wird und dass seine Gemeinde erbaut wird, dass die Heiligen wirklich auch weitergebracht werden im Glauben. Ja? Das schließt nicht aus, dass man auch mal Missstände anspricht und ein heißes Eisen, unangenehme Frage berührt. Ja? Das dient auch zur Erbauung, wenn es im richtigen Geist geschieht. Ja? Das heißt nicht, dass man immer nur alles Nette sagt. Ja? Aber man muss natürlich sehr aufpassen, dass man nicht in einer negativen und zerstörerischen Weise kritisiert. Damit ist niemand geholfen. Ja? Mit Schönrednerei auch nicht. Die Kunst ist, die Wahrheit in Liebe zu sagen, sodass die Geschwister erbaut werden. Ja? Und das ist wirklich nicht so ganz einfach. Aber da dürfen wir lernen. Und wenn das in einer Gemeinde entsteht, dann gibt es ein wunderschönes Miteinander. Wir reiben uns aneinander, wir sind dankbar füreinander, wir vergeben einander, wir beten füreinander. Wir beten, dass der andere auch geistlich wächst und Gaben bekommt. Und der andere betet für mich. Ja? Und wir wachsen miteinander. So soll es eigentlich sein. Nicht, dass man denkt, oh weia, jetzt hat er schon wieder was zum Wort gesagt und ich bin noch gar nicht so richtig zum Zug gekommen. Herr, brems ihn! Ja, das wäre falsch. Ja, das ist nicht richtig, sagen wir natürlich nicht so offen. Ne? Aber manchmal meinen wir es. Und das sind so Dinge, wo wir lernen dürfen, auch unsere eigenen Interessen zurückzustellen, dass der Herr mit seiner Sache zum Ziel kommt. Ja? Und vielleicht schließe ich da nochmal ab mit diesem Wort aus 1. Petrus 4, das wir schon gelesen haben. Das sollte auch unsere Motivation sein. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, diakonisch dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit will ich schließen. Ich möchte nachher noch Raum geben, wenn ihr Interesse habt, zu einer öffentlichen Fragebeantwortung. Aber vielleicht machen wir jetzt erstmal eine Gebetsgemeinschaft und vielleicht auch noch eine Pause. Und dann kann jeder, der will, gehen. Und wer noch bleiben will, kann vielleicht noch mal ein paar Fragen beantworten.